Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie Inklusion in der Arbeitswelt gelingen kann, das ist ein Schwerpunktthema heute bei uns. Außerdem besuchen wir gegen Ende der Sendung ehemalige Gefängniszellen, die möglichst bald in bezahlbare Zimmer für Studierende umgebaut werden sollen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Auf der einen Seite haben wir inzwischen einen riesigen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. Auf der anderen Seite gibt es zehntausende Menschen, die es nach wie vor schwer haben, einen Job zu finden. Bundesweit sind mehr als 160.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos. Tatsächlich zahlen viele Betriebe lieber eine Abgabe, als Menschen mit Behinderung einzustellen. Doch gibt es auch andere Beispiele. Beispiele, die zeigen, wie Betriebe davon profitieren können, wenn sie berufliche Teilhabe ermöglichen. Wie zum Beispiel diese Bäckerei hier.
Lara Imami macht am liebsten Kaffee. Seit 2 Jahren ist sie in einer kleinen Bäckerei in Ratingen angestellt und nicht mehr in einer Behindertenwerkstatt. 3-mal in der Woche arbeitet sie jetzt hier.
Das macht mir hier mehr Spaß als in der Werkstatt.
Lara hat eine geistige Einschränkung. Trotzdem gibt es viele verschiedene Aufgaben, die sie gut alleine erledigen kann. Zum Beispiel spülen oder Kaffee an die Tische bringen. Ein ganz normaler Job. Das war schon immer ihr Traum. Die 21-Jährige lacht die ganze Zeit. Auch als sie unter den Augen von ihrer Chefin Bettina Lindemann Brötchen in den Ofen schiebt.
Ich habe die Brötchen reingetan.
Und wie lange müsst ihr jetzt drin sein?
Das weiß ich nicht. Ja, bitte klingelt, dann kann ich rausholen.
Lara ist auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt angekommen. Da, wohin rund 51.000 Menschen mit Behinderungen in NRW noch hinwollen. Die Arbeitslosigkeit ist bei diesen Menschen doppelt so hoch wie bei Menschen ohne Behinderung. Seit ihrem Wechsel hat Lara in der Bäckerei viele Dinge gelernt. Aber natürlich bringt die Inklusion auch Herausforderungen für die Arbeitgeber. Als sie zum Beispiel Kaffee in eine Thermoskanne umschütten soll, läuft die über. Ihre Chefin, die Bäckereiinhaberin Bettina Lindemann, kommt dazu. Beide wischen den verschütteten Kaffee auf. Situationen wie diese überfordern Lara manchmal, vor allem wenn sie neu für sie sind. Für ihren Arbeitgeber bedeutet das, Lara ist nur für bestimmte Aufgaben einsetzbar. Deshalb übernimmt der Staat einen Großteil ihres Gehalts. Für Bettina Lindemann ist Lara trotzdem ein Gewinn.
Es ist nicht mehr Aufwand. Es ist, wenn man schon unmotivierte Mitarbeiter hatte, völlig egal, ob sie eingeschränkt sind oder sonst irgendwas, ist es immer Arbeit. Also Mitarbeiter funktionieren nie so, wie man das gerne hätte. Also in den seltensten Fällen durchgehend perfekt. Und man muss sich halt auf andere Sachen einstellen.
Ortswechsel, die Kantine einer Bank in Mönchengladbach.
Komplett bitte?
Ja, gerne.
Nicola Brings reicht gerade einem Bankmitarbeiter einen Teller mit Chili con Carne und Reis. Die 38-Jährige macht die Teller immer etwas voller als die Kolleginnen. Auch sie liebt ihren Job.
Eigentlich hier wie eine große Familie, weil einfach schön hier zu sein. Wenn ich hier hingehe, dann denke ich immer, ja, ich gehe gerne zur Arbeit und ich stehe auch morgens gerne früh auf.
Nicola hat auch eine geistige Einschränkung und ist offiziell bei einer Behindertenwerkstatt angestellt, die sie aber in Vollzeit an die Kantine vermittelt hat. Dort hilft sie beim Kochen, Saubermachen und Essen ausgeben.
Kochst du zu Hause selbst auch gern?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Nein, seit ich hier arbeite, esse ich auch nur hier was und zu Hause nicht mehr viel, weil dann habe ich keine Lust mehr.
Eigentlich sollten viel mehr Menschen mit Behinderung Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, so wie Nicola und Lara. Denn Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitenden müssen 5% ihrer Stellen mit Menschen mit Behinderung besetzen. Wer diese Quote nicht erreicht, zahlt eine Ausgleichsabgabe. Trotzdem erfüllen seit Jahren nur gut 43% der Unternehmen in NRW die Quote. Dabei sind Menschen mit Behinderung oft gut ausgebildet. Doch bei der Anstellung gibt es 2 generelle Probleme. Oft passen die Qualifikationen der Betroffenen nicht zu den Anforderungen der Betriebe in ihrer Nähe. Und es gibt in vielen Unternehmen noch Vorurteile. Da helfe nur intensive Aufklärung, sagt Tobias Javas, Leiter der Behindertenwerkstatt Heffata, bei der auch Nicola angestellt ist.
Wir müssen besser und strukturierter auf interessierte oder auch noch nicht interessierte Firmen zugehen, um entsprechend da die Bretter zu bohren. Die größte Schwierigkeit ist, es klingt nach sehr viel Arbeit und oftmals schrecken Firmen eben davon ab. Es ist auch viel Arbeit, aber es ist Arbeit, wenn man sie investiert, die sich hinterher lohnt.
Bei der Bank, in der Nicola arbeitet, sind diese Hürden überwunden. Das Unternehmen möchte Nicola gerne direkt anstellen. Aber das hätte Nachteile für Nicola. Als langjährige Mitarbeiterin der Behindertenwerkstatt würde sie nach 20 Jahren eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Wenn sie jetzt wechselt, dann verliert sie diesen Anspruch und muss später deutlich länger für eine ausreichende Rente arbeiten. Deswegen zögert sie noch. Denn sie hat Sorge, dass sie die Belastung durch diesen Job nicht ein Leben lang schafft.
Ein schönes Wochenende.
Ja, auch.
Ja, danke, danke.
Tschüss.
Cedric Pelker hat zwei Beispiele vorgestellt, die zeigen, wie Menschen mit Behinderungen den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen können. Eine wichtige Rolle dabei spielt auch die berufliche Ausbildung. In dem Bereich gibt es aber noch deutlich Luft nach oben. So bieten Werkstätten beispielsweise Lerneinheiten an. Dafür gibt es dann auch in einigen Einrichtungen Zertifikate, die die dann erworbenen beruflichen Kompetenzen dokumentieren. Doch diese Zertifikate, die sind sehr unterschiedlich und auch nicht bundesweit anerkannt. Ein neues Gesetz, das morgen im Bundesrat auf der Tagesordnung steht, soll das künftig etwas ändern. Reden wir drüber mit Kirsten Vollmer vom Bundesinstitut für Berufsbildung und dort zuständig für die berufliche Bildung von Menschen mit Behinderung. Frau Vollmer, bevor wir auf das Gesetz zu sprechen kommen, können Sie mal einen Überblick über die berufliche Bildung in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung geben? Wie läuft die in der Regel ab?
Sie läuft orientiert an der Berufsbildung, wie wir sie auch in anderen Formen, also zum Beispiel auch in der betrieblichen Ausbildung haben, ab, aber eben niedrigschwelliger, und sie ist orientiert an bestimmten Berufsbereichen. Das heißt, sie ist nicht immer auf ganz konkrete Ausbildungsberufe bezogen, aber berufsbereichsorientiert. Und sie ist vor allen Dingen so ausgerichtet, dass die Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen, also die behinderten Menschen selbst, in dieser beruflichen Bildung ausprobieren können und sollen, wo ihre besonderen Neigungen, Interessen und Fähigkeiten liegen.
Welche Qualifikationen können Sie denn dort erwerben und wie sieht die bisherige Anerkennung dieser Qualifikationen dann aus?
Ja, das ist eine spannende Frage, die sehr auch bildungspolitisch seit langem diskutiert wird. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, welche Anerkennung Sie erfahren können. Und das ist auch ein Thema, der sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten, also dem Stichwort Anerkennung, seit einigen Jahren sehr dezidiert widmet. Es gibt Zertifikate, teilweise von einzelnen Werkstätten für behinderte Menschen. Es gibt teilweise auch Werkstätten, die zum Beispiel mit Kammern, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Landwirtschaftskammern kooperieren und sich hier auch um Zertifikate bemüht haben und auch diese Zertifikate erreicht haben. Es gibt Bundesländer, die bundeslandübergreifende Zertifikate ausstellen. Aber Sie merken an meiner Antwort, ja, es gibt eben noch keine bundesweite Anerkennung, die in einer einheitlichen Form erfolgt.
Ja, das klingt nach einem Dschungel von Zertifikaten, aus dem es dann wahrscheinlich schwierig sein wird, herauszukommen, um eine Beschäftigung auf dem ersten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen.
Ja, wobei man auch da einschränkend sagen muss, das kommt ein bisschen drauf an. Also häufig ist es auch so, dass die Zielgruppen, die wir in den Werkstätten für behinderte Menschen haben, nicht nur dort, aber eben sehr häufig, auch nicht unbedingt wie andere Menschen ohne diese Einschränkungen sehr häufig ihre Region wechseln, also auch ihren Wohnort wechseln. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Sachsen schauen, wo wir mit den sogenannten Praxisbausteinen eine Zertifizierung haben, die tatsächlich Bundesland einheitlich ist. Da ist es sicherlich auch für potenzielle Betriebe, die interessiert und offen sind, behinderte Menschen einzustellen, übersichtlicher in anderen Bundesländern, und je nachdem, was es eben für Zertifikate sind, ist das sicherlich schwieriger.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass die berufliche Bildung in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eine Art Einbahnstraße ist, also die Ausbildung zu sehr auf die Bedürfnisse der Werkstätten zugeschnitten ist?
Ja, ist ein großer Kritikpunkt, der seit vielen Jahren geäußert wird. Aus meiner Sicht ist das schwierig, das pauschal zu beantworten. Die Gefahr besteht sicherlich. Auf der anderen Seite gibt es eben auch durchaus viele Werkstätten, die sich da auch schon seit längerem sehr auf den Weg gemacht haben, sowohl mit Betrieben in der Region zu kooperieren und auch mit sogenannten ausgelagerten Arbeitsplätzen. Das haben wir in Ihrem Beitrag zum Beispiel gehört. Also der eine Fall, der da beschrieben wurde, da ging es ja um ausgelagerten Arbeitsplatz. Deswegen ist der oder diejenige eben nach wie vor Beschäftigter der Werkstatt, aber arbeitet tatsächlich eben nicht in der Werkstatt. Und insofern ist die Landschaft da vielfältiger, als dass man sie so über einen Kamm scheren kann.
Nun soll es ja ein neues Gesetz geben, dass die beruflichen Ausbildungsschritte besser anerkannt werden. Was bedeutet das? Haben Menschen mit Behinderung dadurch bessere Chancen, auch außerhalb der Werkstätten einen Job zu finden, der zu ihren Qualifikationen passt?
Also es geht bei diesem geplanten Gesetz darum, dass Personen, die ohne dass sie eine Ausbildung durchlaufen haben und ohne dass sie eine formale Qualifizierung anderer Form durchlaufen haben, aber durch ihre Tätigkeiten Kompetenzen erworben haben, dass sie das nachweisen können und dann eben auch zertifiziert bekommen. Und dieses neue Gesetz, was Sie ansprechen, hat eben für Menschen mit Behinderungen hier eine besondere Möglichkeit geschaffen, dass diese Menschen eben auch, wenn sie nicht eine berufliche Handlungsfähigkeit, also über einen kompletten Beruf, vollständig oder weitgehend nachweisen können, was für diese Personengruppe besondere Bedeutung hat, weil sie damit natürlich auch manchmal zum ersten Mal in ihrem Leben einen Nachweis darüber bekommen, was sie können, welche beruflichen Fähigkeiten, welche Kompetenzen sie erworben haben.
Was würden Sie sich denn sonst noch wünschen, damit es ja für Menschen mit Behinderung leichter wird? Ja, wir haben das ja auch in dem Beitrag gehört, idealerweise in den ersten Arbeitsmarkt zu gelangen.
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel sind nach wie vor die Betriebe, sind nach wie vor die Arbeitgeber. Und da wissen wir aus vielen Untersuchungen und eben auch aus Erfahrungen, dass die sehr häufig durchaus eine gewisse Offenheit haben. Aber häufig, da würde ich ein bisschen das nochmal anders sehen als in dem Beitrag, es sind nicht immer nur Vorurteile bei den Betrieben, sondern es sind oft auch Unsicherheiten. Und wir wissen andererseits, dass Betriebe, die gute Erfahrungen mit behinderten Menschen gemacht haben, dann nochmal offener sind, sie auch einzustellen. Also hier, glaube ich, bedarf es noch einer größeren Zusammenarbeit von unterschiedlichen Partnern in der Praxis, also von zuständigen Stellen, von Kammern, von Integrations-, Inklusionsbetreuung, Beratung, anderen unterstützenden Diensten und den Betrieben, um da noch weiterzukommen.
Wie berufliche Inklusion besser gelingen kann. Darüber habe ich mit Kirsten Vollmer vom Bundesinstitut für Berufsbildung gesprochen. Sie ist dort zuständig für die berufliche Bildung von Menschen mit Behinderung. Und das Interview mit ihr haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Berufliche Orientierung. Die fällt schon Menschen schwer, die hier geboren und groß geworden sind. Ungleich schwerer ist sie aber für Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen und hier möglichst schnell beruflich Fuß fassen wollen. Damit sie nicht länger an sprachlichen und bürokratischen Hürden scheitern, hat die Thüringer Landesregierung jetzt ein neues Schulangebot aufgesetzt, die German Professional School. Die will ihre aktuell 80 Schülerinnen und Schüler ganz eng und lebensnah auf ihrem Weg in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt begleiten. Henry Bernhard hat sich den Unterrichtsbetrieb für uns mal angeschaut.
Herzlich willkommen. Danke, wir freuen uns sehr, dass Sie Teil der GPS sind. Danke. Und viel Erfolg.
Katrin Langer begrüßt neue Schüler in der Eisenacher Klasse der German Professional School. Gestartet haben sie Anfang März, aber nun sind noch mal 4 Schüler dazugekommen. Heute sitzen 15 Schüler im Unterrichtsraum, jeder vor einem eigenen Computer. Sie sind zwischen Anfang 20 und Mitte 40 und haben ein Ziel. Zunächst einmal Arbeit oder einen Ausbildungsplatz in Deutschland zu finden. Wie sie dafür zum Beispiel das Stellensuchsystem der Bundesagentur für Arbeit nutzen können, erklärt ihnen Ralf Bahn, Dozent an der Schule.
Wir haben hier ein sogenanntes Filtersystem auf inne. Ich gebe hier mal Eisenach ein. Sie sehen allein, in Eisenach gibt es 2.253 Jobs im Umkreis von 25 Kilometern.
Über diesen Radius hinaus gibt es noch unzählige weitere unbesetzte Stellen. Künftig könnte sich der Fachkräftemangel noch verschärfen, so Katja Böhler, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.
Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir bis 2035 7 Millionen Fachkräfte brauchen. In Thüringen sind es 385.000 Fachkräfte. Und von diesen 385.000, die in Rente gehen bis 2035, können wir 142.000 nicht wieder nachbesetzen mit den Menschen, die wir haben.
Eine riesige Lücke. Schon jetzt kann in Thüringen nur jede zweite Lehrstelle besetzt werden. Viele Geflüchtete wollen arbeiten, die Jüngeren eine Ausbildung machen. Aber es fehlt an Deutschkenntnissen, zumal an Fachsprache, an Einblicken in den Arbeitsmarkt, in das duale Berufsbildungssystem. Firmen müssen mitunter mit hohem Aufwand nachschulen, erklärt Katrin Langer, die Präsidentin der German Professional School.
Das bereitet Probleme in der Berufsschule, das bereitet Probleme bei den Prüfungen und destabilisiert eine ganze Reihe von Ausbildungsverhältnissen.
Genau hier soll die German Professional School anschließen. Bereits hier lebende Flüchtlinge, zukünftig aber auch Menschen in der ganzen Welt, könnten sich online bewerben und nach einem bestandenen Test in Thüringen ein Jahr lang auf eine Ausbildung vorbereitet werden.
Berufsbezogene Sprache, allgemeinbildende Sprache. Wir bilden interkulturelle Kompetenzen aus. Wir machen politische Bildung. Wir machen ein Matching mit den Unternehmen. Wir haben die Kammern mit im Boot. Wir haben die Unternehmen mit im Boot, den Landkreis. Vereine, die das ganze interkulturelle Training mit anbieten. Also es ist ein ganzheitlicher Ansatz.
Von dem profitiert zum Beispiel Julia Sobanemko. Sie ist 43 Jahre alt, lebt seit 2 Jahren in Eisenach. Zu Hause in der Ukraine hat sie im Arbeitsamt gearbeitet.
In Deutschland können ich ein neues Leben aufzubauen. Aber ich habe keine Angst. Ich kann neue Perspektive sehen. Ich möchte in Jobcenter arbeiten, das ist mein Job, mein Träumejob.
Ein Tag an der GPS startet um 8 und dauert bis 17 Uhr. Doch auch außerhalb der Unterrichtszeit gibt es Unterstützung. So arbeitet Luisa Schulz als Chancen-Scout der Schule.
Ich unterstütze sie bei Behördengängen, mit der Kindertagsbetreuung. Ich unterstütze sie bei ihrer Kompetenzfeststellung und bin dann auch der Ansprechpartner für die Praktika, für die betriebliche Erprobung und versuche ein Matching zu erzielen der Schüler und der Unternehmen.
Schon beim ersten Azubi-Speed-Dating haben sich 32 Unternehmen aus der Region beteiligt. Die aktuell 4 Klassen sind an 4 verschiedenen Thüringer Orten an jeweils bestehende Bildungsträger angedockt. Dieses Verfahren ohne eigene Schulen soll das Prinzip German Professional School beliebig ausweitbar machen. Das Konzept, die Verträge, die Lehrpläne könnten überall angewendet werden, so die Hoffnung in Erfurt. Zwar ist die German Professional School gerade erst gestartet, aber schon jetzt gibt es die Hoffnung, sie zu einer Marke zu machen, die weltweit bekannt wird. Um Menschen eine berufliche Perspektive in Deutschland aufzuzeigen und den Fachkräftemangel hier zu reduzieren.
Dieses Objekt bietet Ihnen viel Ausbaupotenzial. Das sind so typische Beschreibungen in Immobilienanzeigen, die lesen sich erstmal ganz gut. Aber bei der Wohnungsbesichtigung wird dann schnell klar, dass die Wohnung oder das Haus ziemlich renovierungsbedürftig ist. In Essen wartet so ein Objekt auf interessierte Investoren. Die können hier eine ehemalige Jugendarrestanstalt erwerben mit der Auflage, aus dem denkmalgeschützten Altbau ein Wohnheim für Studierende zu machen. Denn so wie in zahlreichen Unistädten gibt es auch in Essen zu wenige bezahlbare Zimmer. Carsten Koch hat mal einen Besichtigungstermin mit dem Makler und einem Historiker in dem ehemaligen Gefängnis vereinbart.
Es ist auf den ersten Blick ein schmuckes kleines Gebäude und liegt ein bisschen versteckt mitten in einem Wohngebiet im Essener Stadtteil Werden. Kommt man näher, bemerkt man sofort die hohen Mauern, die Stahltore und vor allem die vergitterten Fenster. Dann geht's hinein in die ehemalige Jugendarrestanstalt. 1912 wurde der Trakt gebaut und damals freuten sich die Werdener über das schmucke kleine Gebäude, weiß Historiker Norbert Fabisch. Und das aus gutem Grund.
300 Meter von hier war eine der größten Strafanstalten Preußens, genannt Zuchthaus, mit wirklich fürchterlichsten Haftbedingungen. Die Anstalt wurde von den Werdnern gehasst und von daher war die Errichtung dieses Gebäudes hier eine sehr moderne, fortschrittliche Geschichte. Und dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde, hängt auch sicherlich damit zusammen, dass hier die modernen Tendenzen des Strafvollzugs, die nach 1900 aufkamen, aufgegriffen wurde.
Dennoch ist es schon ein wenig beklemmend, wenn man die nur 7 Quadratmeter kleinen Zellen betritt, mit einem winzigen, vergitterten Fenster für Tageslicht, so hoch angebracht, dass man nicht hinaussehen kann. Studierende der benachbarten Folkwang Kunsthochschule sollen hier mal einziehen. Die Herausforderung, erklärt Makler Armin Hertrich, wohnliche Unterkünfte bauen und gleichzeitig den Denkmalschutz erhalten.
So wie jetzt die Konzeption ist, werden ja aus 2 Zellen wird eine Zelle werden. Dazu wird hier die Wand geöffnet und aus einer Zelle kann man das Fenster vergrößern, sodass natürlich auch für die, die dann so eine Studentenbude bewohnen, auch genügend Tageslicht reinkommt.
Ein kleines Fenster pro Wohneinheit, Gitter inklusive, muss allerdings erhalten bleiben. Das gleiche gilt für die historischen Zellentüren. Natürlich kommt hier eine Klinke dran. Jetzt gehen wir runter in den Keller. An der Kunsthochschule studieren auch Musiker und die müssen proben. Nochmal der Makler.
Hier ist vorgesehen, im Keller 2, 3 Räumlichkeiten zu nutzen. Aufgrund der dicken Wände, die wir eben auch haben, ja, kann hier ungestört geprobt werden. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und angenehm für die Studierenden oben, die ihre Ruhe haben wollen, dass die ja nicht von Trompete oder Saxophon gestört werden.
Der Schlüssel zum Hof, ein Original aus der damaligen Zeit. Es erstaunt, wie klein der Außenbereich ist, für bis zu 32 Insassen gleichzeitig, die hier noch bis ins Jahr 2016 inhaftiert waren. Der Makler und der Historiker kommen ins Gespräch.
Hier der Gefängnishof. Da dürften dann die Insassen, ich denke mal, einmal am Tag ihren Rundgang machen. Da war dann ein Wärter, der die Jungs oder die Insassen dann eben auch beobachtet hat, dass die ja auch wirklich schön im Kreis eben auch rumlaufen.
Wer das Gebäude kauft, muss daraus eine Wohnanlage für Studierende machen. Das ist die Vorgabe des Landes, die aber umfangreich gefördert wird, erläutert Makler Armin Hertrich.
Das Land NRW ist da entsprechend großzügig. Ja, das wird großzügig gefördert, aber natürlich auch vom Denkmalschutz. Weil die Denkmalschutzbehörde will natürlich auch, dass der Charakter der JAA erhalten bleibt und historische Elemente natürlich auch Bestand haben.
Inzwischen gibt es erste Interessenten. Bis die Studierenden allerdings wirklich im ehemaligen Knast einziehen können, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern.
Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Radionachmittag.